Ja, vielen Dank für den Bericht. Danke für eure Arbeit. Danke, dass ihr uns damit reingenommen habt. Und ja, wie die Dorit das schon angekündigt hat, wir bleiben mal gedanklich in Griechenland hängen, gehen in eine andere Stadt, also Athen ist nicht weit, aber heute geht es nach Thessaloniki, was heute Thessaloniki heißt, also diese Stadt gibt es tatsächlich heute immer noch. Aber wir bewegen uns 2000 Jahre zurück in die Zeit der zweiten Missionsreise von Paulus. Und jetzt werden wir dann gleich noch sehen, was das bedeutet. Aber das Evangelium ging ja von Israel aus in die Welt über Griechenland nach Europa. Und wie ihr sicherlich wisst, hat das Christentum oder das Evangelium Europa eigentlich über die letzten 2000 Jahre extrem stark geprägt. Also vieles, was wir hier sehen, ist auch deswegen entstanden, weil das Evangelium nach Europa kam und weil zum Beispiel Paulus und Silas gehorsam waren und da diesen Schritt gegangen sind und sich aufgemacht haben, das Evangelium auch nach Griechenland zu bringen. Und so wollen wir uns mal ein bisschen in diese Welt hineinbegeben. Und ich will mal das versuchen zu kombinieren mit dem, was heute hier auch in Dresden passiert. Weil auch Dresden braucht das Evangelium, auch Deutschland, auch Europa braucht das Evangelium. Das war also nicht nur vor 2000 Jahren nötig, sondern das ist heute wieder genauso nötig wie damals oder auch nötig, immer nötig. Aber wir merken ja, dass manche Werte, manche christlichen Werte auch erodieren in unserer Gesellschaft und Kirchen vielleicht an Einfluss verlieren. Und da ist immer die Frage, wie kann das Evangelium wieder in die Gesellschaft auch reinkommen, in die Mitte der Gesellschaft? Einfach, dass Leute merken, okay, die Kirche und auch Jesus, den gibt es ja tatsächlich noch. Und ich will das so ein Stück verbinden mit dem, was hier die letzten zwei Wochen passiert ist, diesen Million Month. Manche haben das vielleicht mitgehört. Es ist in Europa passiert, in verschiedenen Ländern. Ich gehe mal davon aus, selbst sogar in Griechenland habe ich das, glaube ich, gesehen. Und ich werde ein bisschen was dazu erzählen und einfach euch mit reinnehmen in das, was wir hier erlebt haben die letzten zwei Wochen. Und das mal versuchen, mit der Situation damals und heute so ein bisschen zu vergleichen und den Bogen zu spannen. Ich hoffe, ihr könnt da irgendwie mitgehen. Genau, aber schauen wir uns erstmal die Situation vor ca. 2000 Jahren an. Ich habe gesagt, also das Evangelium ging von Israel aus, hier seht ihr Israel und dann Syrien. Und eigentlich ging die zweite Missionsreise hier los, in Antiochia. Und die sind sozusagen durch die heutige Türkei gewandert oder gereist und dann übergesetzt mit dem Schiff nach Philippi. Und das lesen wir alles in der Apostelgeschichte. Dort ist die erste Gemeinde in Europa entstanden, in der Stadt Philippi. Manche erinnern sich vielleicht, es ging so um eine Frau namens Lydia, um einen Kerkermeister, der sich bekehrt hat mit seiner Familie. Und ja, so ist die erste Gemeinde in Europa hier in Philippi entstanden. Und dann ging es auch schon weiter nach Thessaloniki. Also das ist ganz am Anfang von der Missionsreise oder von der Bewegung des Evangeliums über diesen Globus sozusagen. Und Jesus hat ja seinen Jüngern diesen Auftrag gegeben in Apostelgeschichte 1, Vers 8. Seht ihr das? Und da lese ich nochmal, aber ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist über euch gekommen ist und so meine Zeugen sein in Jerusalem, in ganz Judäa und Samarien und bis in die letzten Winkel der Erde. Und ja, das hat sich über die Jahrhunderte einfach so auch ein Stück weit erfüllt und ist sich immer noch am Erfüllen, weil ich hatte ja vor ein paar Wochen mal gesagt, es gibt immer noch Volksgruppen und Menschen, die haben noch nie was von Jesus gehört. Die wissen nicht, wer Jesus ist. Und trotzdem hat sich das Evangelium, sag ich mal, über den ganzen Globus bewegt. Und ich möchte jetzt einfach diese Begebenheit mal lesen. Die steht in Apostelgeschichte 17, wie das Evangelium sozusagen nach Thessaloniki gekommen ist. Und ihr könnt hier mitlesen oder in eurer Bibel oder in eurem Telefon oder einfach zuhören. Genau. Apostelgeschichte 17 ab Vers 1. Über Amphipolis und Apollonia kamen Paulus und Silas nach Thessaloniki. Dort gab es eine jüdische Gemeinde. Wie gewohnt ging Paulus als erstes in ihre Synagoge. An drei aufeinanderfolgenden Sabbaten redete er mit den Versammelten. Auf Grundlage der Heiligen Schriften eröffnete er ihnen das Verständnis für den Messias. Nach Gottes Plan wird der Messias nämlich leiden müssen und dann wieder vom Tod auferstehen. Und dieser Jesus, von dem ich euch zu euch spreche, ist der Messias, sagte Paulus. Einige von den jüdischen Zuhörern ließen sich überzeugen. Auch von den Griechen, die sich zur Synagoge hielten, schlossen sich viele Paulus und Silas an. Ebenso eine ganze Reihe prominenter Frauen. Das machte die Juden eifersüchtig. Sie holten sich einige gewissenlose Männer von der Straße, zettelten einen Tumult an und brachten die ganze Stadt in Aufruhr. Dann zogen sie vor das Haus Jasons, um Paulus und Silas vor die Bürgerschaft zu zerren. Als sie die beiden aber nicht fanden, schleppten sie Jason und einige andere Brüder zu den Stadtoberen und schrien: Diese Leute bringen Aufruhr in die römische Welt. Jetzt sind sie auch hierher gekommen. Jason hat sie bei sich aufgenommen. Sie alle verstoßen gegen die Verordnungen des Kaisers, denn sie behaupten, ein anderer sei der wahre König, nämlich Jesus. Damit versetzten sie die Menschenmenge und die Stadtoberen in große Aufregung. Erst als Jason und die anderen Christen eine Bürgschaft gestellt hatten, wurden sie wieder freigelassen. Noch in derselben Nacht brachten die Brüder Paulus und Silas auf den Weg nach Beröa. Als sie dort angekommen waren, suchten sie als erstes wieder eine Synagoge auf. Genau. Also, wer ist denn die Zielgruppe des Evangeliums? Und wir haben das gelesen, dass Paulus und Silas sozusagen von Philippi, oder das haben wir nie gelesen, aber sie gingen von Philippi nach Thessalonik. Und ihr seht das hier nochmal auf der Karte. Das ist also über diese Städte, die Namen, die wir hier gelesen haben, Amphipolis, Apollonia bis nach Thessalonik. Und das ist eine alte Handelsroute, die sie gegangen sind, die Via Engatia heißt die. Und das ist eine Entfernung so von sozusagen von Philippi bis nach Thessalonik, das sind ungefähr 150 Kilometer, also so war es zumindest damals. Und das läuft man vielleicht in 5 bis 6 Tagen. Also es ist ein ganz schöner Marsch. Und das Erste, was sie dann dort gemacht haben, und das ist eben die Zielgruppe des Evangeliums, das waren die Juden. Ja, also Paulus hatte sich in erster Linie dazu berufen gefühlt, seine Geschwister sozusagen, seine Brüder und Schwestern zu erreichen, weil Paulus selbst war ja Jude. Ja, Paulus selbst ist in einem jüdischen Kontext aufgewachsen. Er hat die jüdischen Schriften studiert. Er war Jude durch und durch und er wollte seine Brüder und Schwestern in erster Linie erreichen. Und deswegen zuerst die Synagoge. Und dort steht dann, dass sie an drei Sabbaten sozusagen, also die Juden haben ja am Samstag ihren Gottesdienst und haben am Samstag sozusagen sich versammelt. Und an diesen drei Samstagen, Sabbaten, redet er zu dieser Gemeinde und predigt das Evangelium. Und jetzt kann man sich ja fragen, war der Paulus eigentlich nur 3 Wochen in Thessalonik? Nein, wahrscheinlich nicht oder ganz wahrscheinlich nicht, weil wir haben ja dann die 2 Briefe, 1. und 2. Thessalonicher, die er an eben diese Gemeinde dann schreibt. Und daraus geht eigentlich eindeutig hervor, er war länger dort. Er hat sogar dort gearbeitet. Er hat dort als Zeltmacher gearbeitet oder wahrscheinlich mit Leder, also als Handwerker und hat sich damit auch sein Geld verdient. Und da steht im 1. Thessalonischer Brief zum Beispiel, dass er Tag und Nacht gearbeitet hat, um niemand zur Last zu fallen. Also Paulus verdient sich neben dem Verkündigen des Evangeliums noch sein Geld mit Handwerk. Er arbeitet vielleicht bei diesem Jason, der wahrscheinlich ein wohlhabender Mann dort war. Und er hat auch diese geschäftlichen Beziehungen, sein Geschäftsumfeld, vielleicht seine Kunden, zu den Leuten, mit denen er gearbeitet hat, die in das Geschäft kamen, das Evangelium verkündet. Also er hat nicht nur gepredigt an den 3 Sabbaten, sondern er hat auch das Evangelium an seinem Arbeitsplatz verkündet und kam dort mit Menschen ins Gespräch. Und das ist interessant, weil Auch in den Briefen geht dann heraus hervor, dass eigentlich ganz viele Nichtjuden, also Heiden, zur Gemeinde gehörten, die er wahrscheinlich dann in seinem Alltag auch getroffen hat, die sich bekehrt haben, die sich dann Jesus nachgefolgt sind. Und wenn man jetzt mal auf unsere Situation guckt, ist ja immer die Frage, wo können wir eigentlich das Evangelium hinbringen? Ne? Wie und wo bist du Zeuge von dem, was Gott in deinem Leben getan hat und tut? Und wie und wo sind wir vielleicht als Gemeinde auch Zeuge und predigen das Evangelium? Und das kann zum Beispiel hier an einem Sonntag hier im Gottesdienst sein. Das kann aber eben auch wie bei dem Paulus an einem Arbeitsplatz sein. Dass wir einfach mit unserem Leben Zeuge sind, dass wir so, wie wir sind, wie wir leben, wie wir uns vielleicht gegenüber unseren Kollegen verhalten, einfach Zeugnis sind mit dem, was wir tun. Also Evangelium in Wort und Tat weitergeben. Und so gibt es ganz viele Möglichkeiten auch, dass das Evangelium sozusagen auf die Straße kommt. Und da wollte ich euch einfach kurz mit reinnehmen in das, was hier passiert ist, dieser Millionmanns hier in Dresden. Genau, hier seht ihr mal drei Bilder, die jetzt hier in den letzten zwei Wochen entstanden sind, einfach in unserer Stadt. Ne? An der Bushaltestelle, in der Einkaufsstraße, unter Bäumen, in einem Park, wo auch immer. Wir haben uns an verschiedenen Orten getroffen, meistens so ungefähr 3 Stunden, und sind einfach zu zweit oder manchmal auch zu dritt durch die Straßen gegangen, in Einkaufszentren gegangen und haben mit Leuten über den Glauben geredet. Haben einfach gesagt, hey, hast du schon gehört, dass Jesus dich liebt? Hast du schon gehört, dass Gott auch heute noch heilt oder so, wenn jemand offensichtlich krank war oder irgendwie vielleicht ein Leiden hatte oder irgendwas, um einfach mit Leuten ins Gespräch zu kommen über den Glauben, Leute zu segnen, für Leute zu beten und Jesus sozusagen wieder auf die Straße zu bringen. Und ich selber bin da sehr herausgefordert, muss ich sagen, mit diesem Ansatz, weil mir es einfach nicht so leicht fällt, dann auf Fremde zuzugehen, vielleicht einen Gesprächseinstieg zu finden oder so. Aber ich muss sagen, ich war sehr auferbaut von den paar Malen, wo ich dabei war und habe einfach wieder neu auch Gott erlebt und bin neu einfach begeistert davon, dass Menschen wirklich hungrig sind auch nach dem, was die Bibel eigentlich sagt. Also ich war total erstaunt, aber davon später vielleicht noch mehr. Also damals in Thessalonich musste irgendwo die Botschaft raus und heute muss sie genauso wieder raus unters Volk. Und dann ist ja die Frage, was ist denn die Botschaft des Evangeliums? Was ist denn unsere Botschaft? Und da sehen wir da bei Paulus, ne? Was hat er gepredigt? Was war seine Botschaft? Da steht in Vers 2 und Vers 3, auf Grundlage der Heiligen Schriften öffnete er ihnen das Verständnis für den Messias. Nach Gottes Plan würde der Messias nämlich leiden müssen und dann wieder vom Tod auferstehen. Also seine Botschaft war immer auf Grundlage der Bibel, also damals das Alte Testament, der Heiligen Schriften. Das ist die Grundlage unserer Botschaft. Das war die Grundlage von Paulus' Botschaft, das ist unsere Grundlage auch heute noch. Und damals, die Juden hatten speziell ein Problem damit, dass Jesus gekreuzigt wurde, dass er leiden musste. Und das musste er ihnen hier erklären. Also es war eine ziemlich komplizierte Sache, weil sie das irgendwie von den Schriften, von der Bibel her nicht so verstanden hatten, dass der Messias leiden muss, obwohl es eigentlich doch klar drin steht. Ne? Es gibt ja zum Beispiel Psalm 22, der auch prophetisch vom Leiden Jesu redet, oder Jesaja 53, wo das Leiden des Messias geschildert wird. Und so hat Paulus wahrscheinlich auf diese Stellen Bezug genommen und ihn versucht, das zu erklären, dass Jesus, dass der Messias tatsächlich leiden musste. Und so ist das, die Botschaft des Evangeliums hat sich eigentlich nie groß geändert. Sie ist ganz einfach, ne? dass Jesus uns liebt, dass Gott uns geschaffen hat, dass er Beziehung zu uns will. Aber dass da was da ist, das sich Sünde nennt, was uns trennt von Gott, was uns auch selber nicht gut tut, was uns schadet. Und dass Jesus gekommen ist, um diese Trennung aufzuheben und um die Sünde aus der Welt zu schaffen und uns ewiges Leben zu schenken. Und die Frage ist dann immer, wie reagieren die Menschen auf diese Botschaft, auf das Evangelium? Und es ist natürlich klar, Paulus ging damals konkret auf die Juden ein. Ihre Frage war zum Beispiel, musste denn Jesus leiden? Musste er wirklich sterben? Hat denn Gott das so gesagt? Also kann denn das sein, dass das der Messias ist, der da am Kreuz da starb? Und Paulus erklärt ihnen das anhand der Heiligen Schriften. Und so ist es auch, wenn wir heute Leuten begegnen. Das ist unterschiedlich, wo Menschen stehen. Und trotzdem zu gucken, wie kann das Evangelium auf diese Situation, auf diesen Menschen irgendwie passen? Wo gibt es da Anknüpfungspunkte? Wie kann das funktionieren? Und ich möchte euch mal ein Beispiel erzählen. Wir waren einen Tag am Elbepark unterwegs und ich war mit meinem Freund da unterwegs und wir haben mit verschiedenen Leuten geredet. Und unter anderem mit zwei Frauen, die da an so einer Halfpipe saßen, auf ihre Kinder aufgepasst haben. Und sie waren erst eher skeptisch, haben gesagt, naja, mit Jesus und so, das ist alles nicht so unser Ding, aber wir glauben so an Engel und an Geister, waren offensichtlich auch so ein bisschen esoterisch unterwegs. Und je länger wir geredet haben, desto offener wurden sie eigentlich. Aber wir haben sozusagen auch die Anknüpfung dort irgendwo versucht zu zeigen, ja, wir glauben beide an übernatürliche Dinge. Wir als Christen glauben an Übernatürliches, ihr glaubt an Übernatürliches, das ist doch wunderbar. Da haben wir schon mal in eine gute Gemeinsamkeit. Und das auch irgendwo zu wertschätzen und zu sagen, okay, wir sind zwar irgendwo vielleicht unterschiedlich unterwegs, aber es gibt eben auch Punkte, an denen wir gleich denken oder gleiche Interessen vielleicht haben, weil die Sehnsucht der Frauen war ja eigentlich auch eine übernatürliche Begegnung und irgendwo was Spirituelles, was sie gesucht haben. Ja, sie waren nicht überhaupt nie interessiert an was Übernatürlichen, sondern sie waren nie unbedingt interessiert an Jesus. Aber wie sich es rausgestellt hat, haben sie auch von Jesus eigentlich nichts gewusst oder wenig. Und vom Evangelium, das haben sie vielleicht noch nie so gehört in der Art und Weise. Und jedenfalls die eine Frau wurde dann irgendwie offen, hat für sich beten lassen. Und während wir für sie gebetet haben, hatte der Robert, mit dem ich unterwegs war, in Eindruck, dass die andere Frau Nackenschmerzen hat. Dass sie ein Problem hat irgendwie und vielleicht sich da nach Verbesserungen sehnt. Und dann hat er sie gefragt, hast du Nackenschmerzen? Und die Frau, die eigentlich total ablehnend war für Gebet, hat am Ende wirklich für sich beten lassen. Wir konnten für ihre Schmerzen da beten. Sie hat auch gesagt, es ist besser geworden und hat gedacht, wir machen hier irgendwie einen Scherz. Sie war wie so, ihr wollt mich doch jetzt hier auf den Arm nehmen, das kann doch nicht wahr sein. Und so. Also sie war völlig perplex, aber irgendwie positiv berührt und hat gemerkt, okay, da ist ja vielleicht doch was an dem Jesus. Ne? Nicht, dass sie jetzt ihr Leben Jesus gegeben hat in dem Moment, überhaupt nie. Aber es ist vielleicht ein Baustein gewesen auf einem Weg zu ihm, wo sie gemerkt hat, okay, so fern ist vielleicht der Jesus gar nicht. Oder vielleicht gibt es ihn ja doch oder was. Was ist da dran? Ne? Und so haben wir das immer wieder erlebt, dass Menschen offen sind für das Evangelium. Na? Und auch Paulus hat das damals erlebt und dort steht, dass einige Juden, die Botschaft angenommen haben, auch einige Griechen, die da mit in der jüdischen Gemeinde waren und einige vornehme Frauen, so wie es hier steht, oder prominente Frauen. Und es war tatsächlich so damals, dass Frauen oft sehr hohe Stellungen hatten, auch sehr wohlhabend waren und erfolgreich vielleicht auch im Geschäftlichen. Und sie haben auf das Evangelium reagiert. Ne? Sie haben das Evangelium angenommen von Paulus und haben sich Jesus so mal zugewendet und haben gesagt, wir folgen jetzt Jesus nach. Und das bringt natürlich Widerstand. Und das ist der andere Punkt. Ne? Nicht alle Leute sind ja offen fürs Evangelium, sondern es gibt Widerstand. Und das ist mein nächster Punkt. Da steht im Vers 5, das machte die Juden eifersüchtig. Also eifersüchtig, warum? Also warum wurden die Juden denn eifersüchtig? Weil Paulus ihnen sozusagen Mitglieder geklaut hat wahrscheinlich. Ne? Und wenn dann darunter, unter den Leuten, die dann sozusagen die Synagoge verlassen, auch noch prominente, wohlhabende Frauen sind, die vielleicht Geld auch mitnehmen, die dann dafür sorgen, dass dort weniger Geld in die Synagogenkasse sozusagen kommt, dort wurden sie eifersüchtig, steht hier. Das hat ihnen nicht gefallen. Und sofort gibt es Widerstand. Und da steht, die lokalen Juden holten einige gewissenlose Männer von der Straße, zettelten einen Tumult an und brachten die ganze Stadt in Aufruhr. Dann zogen sie vor das Haus Jasons, bei dem Paulus und Silas gewohnt haben, und wollten sie vor die Bürgerschaft zerren. Also, es ist tatsächlich so, das Evangelium bringt nicht nur positive Reaktionen, sondern auch Widerstand. Haben sicherlich die meisten von euch schon erlebt, dass nicht alle Menschen, den ihr von Jesus erzählt habt, ganz erfreut waren und gesagt haben, jawohl, erzähl mir bitte mehr, ich will mehr davon hören. Sondern es gibt Widerstand damals, es gibt Widerstand heute. Und damals haben sie eigentlich zwei Anklagepunkte es gibt ja noch eine Folie mit einer kleinen Skizze. Ihr seht das, eigentlich war der Plan, sie vor die Bürgerversammlung zu bringen. Manuel, findest du die? Genau, also diese Sache. Und sie wollten sie vor die Bürgerversammlung bringen, aber dadurch, dass sie die Paulus und Silas nicht gefunden haben, bringen sie Jason und einige andere Christen direkt vor die Regenten der Stadt, sozusagen vor die oberste Regierungsebene dort in der Stadt. Und sie bringen zwei Anklagen vor. Und zwar, die erste Anklage ist Störung des Friedens und die zweite Anklage ist Verstöße gegen die Verordnungen des Kaisers. Und Rom hat sich immer damit gebrüstet, Frieden zu bringen. Frieden und Sicherheit, das war der Slogan im Römischen Reich eigentlich, ne? Pax Romana. Wir bringen Frieden. Und das war sozusagen eine sehr krasse Anschuldigung, die Juden damals vorgebracht haben, nämlich, dass sie diesen Frieden boykottieren und stören. Und der zweite Anklagepunkt, Verordnungen des Kaisers. Also, dass die Juden oder dass die Christen dann gesagt haben, Jesus ist König, nicht der Kaiser ist König oder der oberste Herr. Das war ein großes Problem in den Augen der Juden und auch der Römer. Also diese zwei Anklagepunkte waren durchaus in der Gesellschaft real. Das waren tatsächliche Probleme, die dort auf viel Widerstand gestoßen sind. Und sie mussten dann also einen Pfand bezahlen oder eine Bürgschaft bezahlen, um dort nicht weiter in Probleme zu kommen und mussten dann versprechen, dass sie die Paulus und Silas aus der Stadt sozusagen, dass sie die Stadt verlassen und einfach keinen Unfrieden mehr stiften. Und so war das damals mit dem Widerstand und er hat tatsächlich dazu geführt, dass Paulus und Silas dann später die Stadt verlassen mussten oder noch in der Nacht und dass erstmal dort die Bemühungen vielleicht zu einem Ende kamen. Aber wir werden dann gleich sehen, dass das trotzdem weiterging. Und heute gibt es auch Widerstand gegen das Evangelium. Auch heute reagieren Menschen vielleicht ablehnend, indem sie sagen, nee, also mit Jesus, damit will ich gar nichts zu tun haben. Manche werden vielleicht auch aggressiv, manche klagen einen an oder beleidigen einen vielleicht auch oder lassen einen einfach links liegen. Und gerade dort an den Punkten, wo unser Evangelium vielleicht gegen die Grundwerte unserer Gesellschaft geht, dort gibt es Widerstand. Das merkt man, dass dort Widerstand ist. Und so haben wir das auch bei den Millionmanns erlebt, dass durchaus Leute einfach ja, nichts davon hören wollten oder nicht für sich beten lassen wollten. Und das ist auch okay so, das ist normal, das muss man auch respektieren. Und so ist das mit dem Evangelium. Es stößt nicht nur auf Gegenliebe, sondern auch auf Widerstand. Und ich ertappe mich manchmal dabei, dass ich dann irgendwie denke, ja gut, ich weiß ja nicht, bevor ich jemanden anspreche, ob der jetzt das gut findet oder schlecht. Also lasse ich es vielleicht lieber, weil es könnte ja Widerstand kommen. Es könnte ja irgendwie eine Ablehnung kommen. Aber letztendlich ist die Ablehnung ja nicht gegen uns oder gegen dich persönlich, wenn du das auch schon erlebt hast, sondern gegen die Botschaft, die wir bringen. Und dagegen gibt es eben immer wieder auch Widerstand. Aber das hindert nicht die Ausbreitung des Evangeliums, weil wenn wir weiter gucken in die Geschichte, dass Paulus und Silas dann die Stadt verlassen und noch in derselben Nacht, steht hier in Vers 10, brachten die Brüder Paulus und Silas auf den Weg nach Beröa. Als sie dort angekommen waren, suchten sie als erstes wieder die Synagoge auf. Und so ist es im Prinzip oft gewesen. Es gibt Widerstand, sie gehen weiter und es geht wie, das Evangelium wird jemand anderem noch verkündet, der es auch noch nie gehört hat. Und das ist im Prinzip Teil des Auftrages, wenn man so will, auch das Evangelium weiterzutragen, die Botschaft weiterzutragen, Botschafter zu sein. Es gibt Menschen, die reagieren positiv drauf und es gibt Menschen, die reagieren eher negativ drauf. Aber das Paulus und Silas haben sich davon nie aufhalten lassen. Die Apostel damals haben sich davon nicht aufhalten lassen, sondern haben es eben genauso auch als eine Chance gesehen, weil die Menschen in Beröa damals haben ja das Evangelium genauso gebraucht. Und so ist es auch heute. Immer wieder, wenn jemand gesagt, nein, damit will ich nichts zu tun haben, gut, dann kommst du mit jemand anders ins Gespräch. Dann sind wir einfach zu jemand anders gegangen und haben dort irgendwie versucht, irgendwie einen Anknüpfungspunkt zu finden. Und so möchte ich uns einfach ermutigen heute Morgen, so möchte ich dich ermutigen, dort mit reinzugehen in diesen Auftrag Jesu, in diesen Auftrag Gottes, in diese Bewegung Gottes, in die er uns mit reinnehmen will, als seine Kinder, das Evangelium in die Welt zu tragen, rauszubringen. Und nicht so sehr darauf zu gucken, wenn Menschen vielleicht ablehnend darauf reagieren, sondern zu gucken, wo sind offene Türen, wo sind Chancen, wo sind Leute offen fürs Evangelium und dort anknüpfen. Und wir haben uns immer am Anfang getroffen, als wir irgendwo zum Beispiel im Elbepark waren, haben wir uns als Gruppe getroffen, vielleicht 20 Leute, haben gebetet, haben kurz in Gedanken geteilt, vielleicht aus der Bibel oder irgendwas, uns ermutigt. Und am Ende sind wir nochmal zusammengekommen und haben Zeugnisse geteilt. Wer hat vielleicht ein gutes Gespräch gehabt? Was habt ihr erlebt? Wo hat Gott eingegriffen? Wo habt ihr Gottes Handeln einfach erlebt? Und ich war erstaunt, wie viele positive Zeugnisse auch kamen. Und es gab zum Beispiel eine Geschichte von einer jungen Frau, die hatte die Bibel gelesen, hat sie aber nicht verstanden. So ähnlich wie der Kämmerer damals in der Apostelgeschichte. Und sie war so froh, dass Leute von uns kamen und gesagt haben, hier, wir erklären dir, was das heißt, mit Jesus zu leben. Wir erklären dir nochmal kurz das Evangelium. Und sie hat ihr Leben Jesus gegeben, hat Jesus in ihr Leben eingeladen und sie konnten sie total ermutigen. Sowas kann tatsächlich einfach irgendwo am Elbepark passieren. Da sitzt irgendjemand, der hat eigentlich total viele Fragen an die Bibel und ans Evangelium. Und wenn man solche Geschichten hört, es ist teilweise fast unglaublich, also ich fand es fast unglaublich positiv, wie die Leute reagiert haben. Und mich hat es ermutigt zu gucken, vielleicht noch ein anderes Beispiel. Wir hatten an dem Tag am Elbepark zum Beispiel, hatten wir 8 Gespräche, manche kürzer, manche länger. Und alle 8 Personen, bis auf die 2 Frauen vielleicht, die erst ein bisschen skeptisch waren, waren alle 8 offen. Wir hatten keine Ablehnung erlebt, ganz im Gegenteil. Viele haben gesagt, na endlich erzählt mal jemand sowas. Schön, dass ihr das macht. Diese Botschaft müsste noch viel mehr hier unter das Volk. Weil Menschen spüren irgendwie hier passiert was in unserer Gesellschaft und die Menschen suchen eigentlich noch mehr. Sie suchen nach einem Halt, sie suchen nach Gott. Sie wissen aber nie wo und viele suchen irgendwo anders, in der Esoterik, in verschiedenen anderen Kulten, in verschiedenen anderen Bereichen. Und warum sollten wir als Christen dann nicht mutiger sein und sagen, wir haben ja auch was zu bieten, wir haben das Evangelium, wir haben den lebendigen Gott, Jesus, der ist so eine gute Botschaft, es ist eine frohe Botschaft, es ist ein Evangelium, eine gute Botschaft. Und welche andere Religion hat so eine tolle Botschaft, wie dass Jesus alles für uns bezahlt hat am Kreuz? Wir müssen nichts mehr leisten, um errettet zu sein. Jesus hat alles gemacht. Und diese gute Botschaft rauszubringen und sich vielleicht von Ablehnung oder eigenen Zweifeln manchmal auch, die man hat, nie entmutigen zu lassen, sondern zu sagen, die Botschaft, die ist kraftvoll genug. Jesus ist kraftvoll genug. Ob ich mich dabei gut fühle und stark fühle, das ist was ganz anderes. Ich habe mich ganz im Gegenteil oft ganz schwach gefühlt. Und trotzdem hat die Botschaft Kraft. Da kann man machen, was man will, egal wie kraftvoll man sich selber fühlt. Es geht nicht um seine eigene Leistung, um die eigene Leistung. Es geht um die Botschaft, um Jesus und den Heiligen Geist, der wirkt. Und ja, einfach die Ermutigung, lasst uns da Werkzeuge sein in der Hand Gottes, dass wir auch unsere Stadt, unsere Nachbarn, unsere Arbeitskollegen wen auch immer unsere Familien damit erreichen. Ohne dass wir uns den Druck machen müssen, wir müssen das jetzt leisten, wir müssen das jetzt, müssen jemand überzeugen, wir müssen jemand bekehren, sondern wir müssen einfach nur davon zeugen, was wir erlebt haben, davon, was wir in der Bibel lesen. Das ist die Grundlage, das ist alles Jesus. Um den geht es am Ende. Ja, Gottes Segen dabei, das wünsche ich uns. Wir hören ein Lied.